Das Thema, was uns heute leiten soll, steht in Philipper 4, Vers 11 bis 13. Wolfgang hat es überschrieben, die Autarkie der Glaubenden. Ich lese uns diese Verse. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, in welchen Lagen ich auch bin, autark zu sein. Ich verstehe mich sowohl darauf, erniedrigt zu werden, als auch darauf, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich eingeweiht, sowohl gesättigt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu haben. Zu allem bin ich stark, in dem, der mich innerlich vermögend macht.
Noch ein Gruß an unsere Kurgäste und die Besucher, die zum ersten Mal hier sind. Falls jemand zwischendrin eine dringende Frage hat, weil er irgendwas nicht versteht, dann habt die Freiheit, euch zu melden. Dann können wir das gleich klären. Gut, also die Autarkie der Glaubenden. Das Wort muss man erstmal erklären. Was ist denn Autarkie? Ist ja kein deutsches Wort. Die meisten werden trotzdem wissen, worum es geht, aber wir klären das gleich. Die Frage ist außerdem, wie weit reicht das bei den Glaubenden? Das war ja das Thema. Und die zweite Frage ist, wie wirkt sich diese Autarkie auf den Glaubenden aus, wenn er sich in scheinbar ausweglosen Situationen befindet? Und die letzte Frage, die wir noch beantworten müssen dann im Verlauf der nächsten 45 Minuten, welche Grundlage schenkt denn Gott dafür, dass das alles so klappt? Ich möchte vorweg mal drei weltliche Geister zitieren, die zum Thema Unabhängigkeit, was ja Autarkie eigentlich heißt, gesagt haben. Ein griechischer Philosoph aus dem 4. Jahrhundert, der hieß Epikur von Samos, der hat gesagt, die süßeste Frucht der Genügsamkeit ist Unabhängigkeit. Die süßeste Frucht der Genügsamkeit ist Unabhängigkeit. Ja, trifft ziemlich gut. Dann haben wir noch einen schlauen Mann aus dem 18., 19. Jahrhundert, einen französischen Historiker und Lyriker, der hieß Anatole France. Der hat gesagt, die Unabhängigkeit des Gedankens ist der höchste Adel. Ist auch was dran, gell? Unabhängig denken ist ja nicht mehr ganz so gefragt heute. Ja, und dann noch ein moderner, neuzeitlicher, der ist so alt wie ich, gell? Ein Aphoristiker und Lehrer aus Österreich, Ernst Ferstl, der hat gesagt, wer andere für sich denken lässt, dem geht die Unabhängigkeit verloren. Ja, sind wir alles Leute, die selber denken, gell? Wäre ein Vorteil. Viel wichtiger natürlich als diese weltlichen Stimmen interessiert uns die biblischen Gedanken dazu, keine Frage. Das griechische Wort, um das es hier geht, Autarkeia, Autarkie, lateinisch, deutsch, Unabhängigkeit vielleicht am besten wiederzugeben, steht ja im Neuen Testament mehrfach und wir werden uns die eine oder andere Stelle anschauen. In Philipper 4, Vers 11 sagt ja Paulus etwas dazu. Er sagt, ich habe gelernt, in welchen Lagen ich auch bin, autark zu sein. Wir haben es im Eingang schon gehört. Ich habe gelernt, das heißt, das kommt nicht einfach so. Das ist ein Lernprozess und wir werden uns das auch noch im Einzelnen anschauen. Der Duden sagt zu diesem Wort, es ist Unabhängigkeit von äußeren Dingen, von äußeren Einflüssen oder äußeren Affekten. Das heißt, das Äußere spielt keine Rolle. Meine Autarkie ist unabhängig von allem, was um mich herum passiert. Finde ich gut, gell? Wer das kann, wir werden sehen, ob es gelingt. oder was das Wort Gottes uns dazu noch sagt. Also die Worterklärung bisher macht ja deutlich, bei Autarkie geht es nicht, wie die meisten Bibeln schreiben, ja, Selbstgenüge, ist nicht falsch, gell? Aber unter Selbstgenüge wird meistens verstanden ein bescheidenes Leben. Das kann es auch sein, gell? Aber das ist nicht alles. Das heißt, Selbstgenüge, auch dazu später noch mehr, macht ja deutlich, da hat einer selbst genug. Gell? Also dieses Selbstgenughaben versetzt mich eben in diesen autarken Zustand, nämlich Unabhängigkeit. Das heißt also, diese Wörter, um die es hier geht, die drücken die Zufriedenheit eines Menschen aus mit seinem Wohlstand oder Missstand. Das heißt, für alle Bereiche des Lebens, Geist, Seele, Leib, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist jemand, der ist zufrieden mit dem, wie es gerade ist, weil er autark ist. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Hinweis und auch ein wichtiges Lebensprinzip für uns Glaubende, weil ja unsere Umwelt wird ja nicht besser, sondern was den Glauben angeht oder die Feinde des Glaubens, die nehmen ja zu. Also die Verse haben wir gehört, auf den einen oder anderen komme ich noch zu sprechen. Wichtig ist, dass wir jetzt nicht sagen müssen, ja, ich kann das alles schon, gell? Also niemand, das wird von niemandem erwartet, sondern wir sind heute hier, um zu lernen, wenn ich noch nicht ganz unabhängig bin, autark, geistlicherweise, wie kriege ich das hin, was muss ich beachten, wie lernen wir das? Paulus hat es gelernt, er hat es selbst gesagt. Und ich will nochmal aus dem zweiten Korintherbrief was lesen, Kapitel 11, Vers 9, weil er hat ja auch so schwierige Zeiten gehabt, der Apostel Paulus, dem ging es nicht immer gut, der hat auch materiell gelitten und er schreibt hier an die Korinther, die ja etwas zurückhaltend waren mit Hilfe, das sagt er, und als ich bei euch anwesend war und Mangel litt, fiel ich nicht einem von euch zur Last. Sondern, was sagt er, meinen Mangel haben die Brüder aus Mazedonien aufgefüllt. Also da gab es welche, die ihm geholfen haben, weil sie wussten, dass er in Korinth wenig hatte. Und deswegen sagt er, und in allem hütete ich mich davor, euch zu beschwerlich zu sein und werde mich hüten. Also er wäre nie auf die Idee gekommen, Paulus zu sagen, also liebe Versammlung, wenn ich das jetzt wäre, ich bin jetzt ein armer Hund, ich habe nichts, weiß gar nicht, was ich heute Mittag essen soll, habt ihr was für mich? Gell? Sagt Paulus, das muss ich nicht machen, weil ich bin autark, gell? Ich bin unabhängig, ich kann damit leben, dass es heute Mittag nichts gibt, weil wenn der Herr will, dann beschafft er mir schon irgendwas. Das ist die rechte Einstellung. Und deswegen ist die Frage, wie lernen wir das? Oder die Frage, kannst du glauben, dass das funktioniert, wenn du glaubst, dass Gott immer recht hat, dass sein Wort stimmt? Und all das, was wir auch eingangs von dem Bruder Knack gehört haben, gell? Wenn du so einer bist, der da angefeindet wird oder was auch immer. Also wir lernen bei Paulus, er hat in dem gleichen Philipperbrief ein Kapitel vorher gesagt, unser Bürgerrecht oder unser Bürgertum, das heißt mein Personalausweis, mein Reisepass, unser Bürgertum ist in den Himmeln, gell? Ja, was interessiert mich dann mein irdischer Reisepass? Also ich muss ins Ausland und brauche so ein Ding, gell? Also mein Bürgertum, meine Rechtsgrundlage, mein rechtliches Leben findet im Himmel statt. Das hier unten ist nur eine Art Schauspiel vorübergehender Zeit. Und wenn er an die Epheser schreibt, im Kapitel 2, dass die Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes sind, die Epheser, gell, waren Nationenleute, wir sind auch Nationenleute, die Bibel, Neues Testament ist an uns geschrieben, glaubst du, was da steht? Wenn ja, dann kannst du sagen, ich bin ein Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Kannst du dir vorstellen, dass Gott als Hausverwalter, als Hausherr, die Hausgenossen, seine Hausgenossen vernachlässigt? Also das ist für mich unvorstellbar. Gell? Und deswegen, wenn ich mich als Hausgenossen Gottes fühlen kann, weil ich das glaube, dann bin ich von irdischen Bindungen frei. Was hat Paulus gemacht? Da war er ein studierter Mann, gell? War der Akademiker, Pharisäer, hochgebildet. Und als der zum Glauben kam, Philipper 3,8, kannst du das lesen, da hat er mal klargestellt, was er von seiner weltlichen Ausbildung hält, was von seinem irdischen Wissen er noch für übrig hat. Er sagt, in der Tat betrachte ich das alles als ein Verlust zu sein, um der überragenden Kenntnis Christi Jesu willen meines Herrn, um dessen Willen ich das alles verlustig ging und als Abfall betrachte, auf das ich Christus gewinne. Also seine neue geistliche Ausrichtung, die war ihm wichtiger als seine weltliche Ausbildung. Ich sage nichts gegen eine weltliche Ausbildung, die ist wichtig. Gell? Wenn du einen Beruf hast, musst du gute Fachkenntnisse haben, keine Frage. Aber das ist eben, das ist sekundär. Das hier betrifft mein irdisches Leben, solange ich das hier habe, klar. Aber die geistliche Ebene, die darüber steht, ist ja viel größer, viel wichtiger. Die innere Einstellung dazu auch. Das heißt, Gott schenkt mir einen anderen Stand in dieser Welt. Mit den Füßen mache ich meinen Beruf und mit dem Kopf bin ich im Himmel, so könnte man das auch ausdrücken. Und das bringt mir diese Unabhängigkeit, weil ich weiß, mein Hausherr, wenn ich Hausgenosse bin Gottes, mein Hausherr achtet darauf, dass es mir immer gut geht. Auch wenn es mir schlecht geht. Wir werden das noch sehen. Gell? Wenn's, was ist mit den Glauben, die denen schlecht geht? Sind die nicht mehr autark? Gibt es interessante Gedanken zu. So, also, und jetzt schreibt er an die Korinther wieder, die ihm halt nichts gegeben haben. 2. Korinther 9, Vers 8 sagt er, Gott vermag jede Gnade hinein in euch überfließen lassen, auf dass ihr, Korinther, damit auch wir, gell, dass ihr in allem, aller Zeit, jede Autarkie, Selbstgenüge habt und überfließend seid zu jedem guten Werk. Ihr alle, in allem, alle Zeit, mehr geht nicht. Seid ihr autark? Glaubst du das? Ja, wer es noch nicht glaubt, der soll warten, gell? Es gibt noch ein paar Hinweise zu, wie wir das lernen können. Und an den jungen Timotheus schreibt Paulus in 1. Timotheus 6 was Ähnliches. Das sind alles so die Autarkiestellen, die ich euch der Reihe nach immer so präsentiere. Da sagt er zu ihm, was so die weitere Denke ist in diesem Prozess. Er sagt, es ist aber das, die Wohlverehrung Gottes, also das über Gott wohldenken oder mit ihm sich gut stellen wollen, in Anführungszeichen, mit anderen Leuten gut über Gott reden. Also die Wohlverehrung Gottes ist ein griechisches Grundtextwort, Eusebia, kann man am besten im Deutschen so ausdrücken mit Wohlverehrung Gottes. Diese Wohlverehrung Gottes zusammen mit Selbstgenüge, mit Autarkie, ist ein großes Erwerbsmittel, sagt er. Denn nichts haben wir in den Kosmos hineingebracht, sodass wir auch nichts mit hinauszubringen vermögen. Aber es steht wahrscheinlich Welt, wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Das griechische Wort Kosmos heißt ja, das betrifft Engel und Menschen, das ist also nicht ein Kosmos im Sinne des wissenschaftlichen Denkens. Es ist auch nicht nur die Welt im Verhältnis des Verhaltens, sondern bei Kosmos geht es um vernunftbegabte Geschöpfe, nämlich Engel und Menschen. Wir haben in diesen gesamten Kosmos, der aus Engeln und Menschen besteht, nichts hineingebracht, können auch nichts mit rausnehmen. Es gibt ja in der Welt auch den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen, gell? Und in der Tat ist was dran. Und deswegen sagt Paulus, wo liegt jetzt die Autarkie? Indem ich ausreichend Nahrung habe und Schützendes, also Bekleidung, Dach über dem Kopf, dann bin ich autark, sagt er hier. Und jetzt ist die Frage, was ist genug zu essen, was ist genug Bekleidung, was ist genug mit dem Dach? Brauchst du mal in die Welt gucken, gell? Da gibt es Leute, die kommen mit einer Handvoll Reis aus, ob das gut oder schlecht ist, das ist jetzt nicht das Thema. Und es gibt andere, die brauchen jeden Tag ein halbes Rind, gell, als Steak, damit das Leben weitergeht. Also, was ist genug? Gell? Das ist die Frage, was ist genug? Und David hat mal im Alten Testament einen sehr schönen Satz gesagt, im Psalm 37, 25. Da sagt er zu Gott, du hast den Gerechten nicht um Brot betteln lassen. Das ist der Punkt, wo ich mal auf die Sonderfälle hinweisen will, die ich nachher noch behandle. Sonderfälle, in denen Leute auch verhungert sind. Wo war da die Autarkie? Und ich kann euch sagen, es gibt eine biblische Erklärung dafür. So, und deswegen, wenn David sagt, du, Gott, lässt mich nicht um Brot betteln, und wenn wir von Paulus wissen, wir sind Hausgenossen Gottes, der kümmert sich um uns, dann ist die Frage, das Wort Gottes sagt mir also, du wirst immer genug haben für den Zustand, in dem du gerade bist, wenn du glaubst, dass Gott das so macht. Dieses Wort mit Bescheidenheit zu verknüpfen, ist nicht falsch, aber es dürfte nicht ausschließlich so sein. Das heißt, dass Bescheidenheit ist ein Teil. Wenn ich ein bescheidener Mensch bin, bin ich auch autark. Gell? Und du kannst nicht erwarten, dass jemand, der vielleicht besser gestellt ist, jetzt alles hergibt und ein bescheidenes Leben führt, in diesem Wortsinn, wie manche sich das vorstellen, um dann der biblischen Autarkie zu genügen. Nein, nein, wir brauchen auch die besser gestellten Glaubenden, die denen helfen können, die nicht so viel haben. Gell? Das ist also nicht verkehrt. Auch dafür habe ich nachher noch ein Beispiel. Also die Selbstgenüge, sagt das Fremdwörterlexikon, ist eine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das hat nichts mit Menge zu tun oder mit Mangel, das hat nichts mit Qualität zu tun oder Quantität. Nein, das ist abhängig von der inneren Einstellung. Das ist abhängig von meiner Glaubensstellung. Deswegen hat ja, ich wiederhole mich, Paulus gesagt, wir haben es schon zweimal gehört, im Kapitel 4, Vers 11 vom Philipperbrief, ich habe gelernt, autark zu sein, und zwar in allen Lagen. Auch wenn es uns mal schlecht geht, können wir autark sein. Im Hebräerbrief, da zitiert der Hebräerbriefschreiber aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 31, 6, und macht hier eine interessante Ergänzung. Er sagt hier, die Lebensweise sei ohne Geldliebe, euch genüge autark, Adjektiv, euch genüge, was vorhanden ist. Und jetzt kommt, das musst du wörtlich lesen, im Neuen Testament, im Griechischen, ist sehr schön, gell? In den deutschen Bibeln geht das etwas unter. Da sagt er, denn er selbst hat gesagt, Gott hat gesagt, nicht locker lasse ich dich, aber auch nicht verlasse ich dich. Fünfmal nicht. Steht nur nicht in der Übersetzung, gell? Im Kontext steht das so da. Was ist denn die Zahl 5 für unsere Zahlenexperten? Das ist die Zahl der Gnade, gell? Also wenn er hier fünfmal nicht schreibt, das fünffache nicht, dann ist das eine Gnadenzusicherung Gottes für mein Glaubensleben. Gott sagt damit wirklich, ich sorge für dich, du kannst dich darauf verlassen. Das lerne ich daraus. So, und wenn du bisher das schon einigermaßen verfolgen konntest, dann müsstest du also jetzt wissen, wenn Paulus schreibt an die Korinther wieder im 2. Korinther 6,10, wie reich wir sind. Pass auf, er sagt, als Betrübte, aber stets sich Freuende, als Arme, aber viele reich machend, als nicht eines Habende und doch alles Besitzende. Das ist unser Stand. Nochmal langsam, gell? Das erste Mal hörst. Also er sagt, ich freue mich, auch wenn ich betrübt bin. Ich mache andere reich, obwohl ich arm bin. Ich besitze nichts, oder ich habe nichts, besitze aber alles. Merkst du was? Hier geht es um eine geistliche Qualität. Hier geht es nicht um materiellen Besitz. Das heißt, die Ekklesia, die Herausgerufene, der Leib des Christus, die Glaubenden, die besitzen alles, nämlich ihre Erwartung in Christus und machen damit mit diesem geistlichen Stand andere reich. Wenn du also jemanden, der in Bedrängnis ist, den Glaubensstand vermitteln könntest, den du hast, oder dass er das versteht, dann wird es ihm augenblicklich besser gehen, weil der Glaubende in der Hand Gottes ist, der zu ihm sagt, ich sorge für dich, Du kannst dich auf mich verlassen. Der Petrus hat etwas Ähnliches ausgedrückt, 1. Petrus 5, 7, das fällt mir gerade ein, steht nicht hier, wo er sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, gell, weil er ist euch betreffend besorgt. Hat mal jemand gesagt, gut, meine Sorgen sind wie so ein Koffer, gell, die sind alle in dem Koffer, und jetzt schmeiße ich den Koffer da zu Gott hoch, und was passiert? Der kommt wieder, gell. Der kommt wieder, was mache ich denn jetzt? Die Gravitation, gell, die gibt es im Geistlichen ja nicht. Wenn wir geistlich denken können, dann werfen wir unsere Sorgen zu Gott und die bleiben auch dort, gell? Weil das eine Glaubensfrage ist. Also was lernen wir daraus? Noch einmal zum vierten Mal. Paulus hat das gelernt. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Das kriegst du auch nicht in die Wiege gelegt. Das ist nicht vererbbar. Dazu gehören Erfahrungen. Das musst du lernen. Hast du schon mal tief im Dreck gesteckt, egal wo und wie und welchen Umständen, als Glaubender, ich gehe mal von den Glaubenden aus, warst du in scheinbar ausweglosen Situationen, hast dann hinterher gemerkt, meine ganze Sorge war umsonst, weil Gott das schon geregelt hatte, ich habe es noch nicht gesehen. Und deswegen haben wir auch ein Pauluswort, wo er sagt, Gott, wenn er die Versuchung schickt, hat er gleich die Lösung, den Ausweg dabei. Also immer wenn du ein Problem hast als Glaubender, ist parallel dazu auch die Lösung vorhanden. Du kannst die vielleicht nicht sehen. Also ich gehe jetzt von mir aus, ich habe schon genug Probleme gehabt. Also wenn jemand Lust hat, könnte ich ein paar Tage erzählen, was ich alles schon erlebt habe. Und muss aber nicht sein. Gell? Manche meinen, ich sollte mal ein Buch schreiben. Aber ich denke, das Wort ist wichtiger als die Lebenserfahrung des Einzelnen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass dieser Glaubensstand, in den wir versetzt werden, uns eben unabhängig macht. Und das ist meine Erfahrung. Wie oft habe ich dann rückblickend festgestellt, die Sorgen, die du dir gemacht hast, die Zweifel, die du hattest, waren umsonst, zwecklos, weil die Lösung, die Gott gefunden hat, ist so genial, die war schon da, ich habe sie nur nicht gesehen. Also wir müssen auf die Vermögenskraft Gottes vertrauen. Und deswegen sagt Paulus so hier im Vers 13 von dem Kapitel 4, wie das Ganze funktioniert. Er sagt, zu allem bin ich stark, in dem, der mich innerlich vermögend macht. Das ist die Dynamis Gottes. Dynamo, gell? Dynamisieren, die Dynamis Gottes. Er macht mich innerlich vermögend. Er gibt mir die Dynamis zu glauben, dass das alles so funktioniert, wie er will, und nicht wie ich glaube, dass es ist. Es ist also die Kraft, in der wir alles zu seiner Ehre tun können, unabhängig von unseren äußeren Umständen. Wir kennen noch eine Stelle von Paulus, wo er mal verzweifelt war. In 2. Korinther 12 ist das aufgezeichnet, im Vers 9, ein sogenannter Dorn im Fleisch, den er hatte. Manche meinen, das war eine Augenkrankheit. Andere sagen, ja, er nennt es ja Satans Engel, dass er ein geistliches Problem hatte. Wir wissen es nicht, ist nur so, dass er ein Problem hatte. Und jetzt hat er das dem Herrn vorgestellt und gesagt, siehst du nicht, wie dreckig es mir geht, gell? Und jetzt unternimm endlich mal was. Ich sage es mit meinen Worten. Und das hat er dreimal gemacht. Und dann heißt es hier in Vers 9, und er, nämlich der Herr oder Gott, hat zu ihm gesagt, dir genügt meine Gnade, denn meine Vermögenskraft, meine Dynamis, die wird in Schwachheit vollendet. Jetzt Schlussfolgerung Paulus, wenn das so ist, dann bin ich am liebsten schwach, weil dann das Vermögen des Christus mich stark macht. Also alles, was du selber kannst, muss er ja nicht helfen. Gell? Wenn du selber was nicht kannst, ja, dann hängt es von ihm ab. Und jetzt ist die Frage, bin ich autark genug, um zu glauben, dass Gott mir hilft? Und deswegen hat Gott hier dem Paulus gesagt, an dieser schwachen Stelle, und ich rede jetzt menschlich, wie es dir subjektiv geht, ist völlig unerheblich. Ich entscheide, ich Gott, ob es dir gut oder schlecht geht. Und ich mache dich unabhängig, mache dich autark, egal wie deine persönliche Befindlichkeit ist. Ja, wenn ich das glauben kann, und wenn ich das schon erlebt habe Und wenn du damit Erfahrungen sammeln konntest, dann bist du natürlich besser in der Lage, anderen zu helfen. Du musst mal den Mut haben, als Glaubender, dich ganz auf ihn einzulassen in deinen Lebensproblemen, die du möglicherweise hast. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der noch nie Probleme hatte. Gell? Das gibt es eigentlich nicht. Sondern wir müssen mal versuchen, unsere menschlichen Probleme auf diese Ebene zu heben, nämlich eine Autarkie, zu sagen, ich bin unabhängig von Menschen in Abhängigkeit von Gott mit meinem Problem. Und deswegen hat in Epheser 1, Vers 19 und 20 ja Paulus mal an die Glaubenden geschrieben, hat geschrieben, ich sage das jetzt euch, gell, nehmt doch endlich mal wahr, was Gott gemacht hat. Glaubt doch mal, was er gemacht hat. Er schreibt hier in Vers 19 und 20, Epheser 1, ich möchte, also ein Gebet von ihm, er möchte, dass ihr wahrnehmt, welche die überragende Größe seiner Dynamis, seiner Vermögenskraft ist, hinein in uns, die Glaubenden. Überragende Dynamis, das ist noch nicht alles, gell? Es gibt ja vier Gotteskräfte, so muss ich machen, vier Gotteskräfte. Und die werden alle hier in diesem Vers aufgeführt, uns betreffend. Also nochmal, ihr sollt endlich begreifen, was die überragende Größe seiner Vermögenskraft ist, seiner Dynamis. Gemäß der Innenwirkung der Energie, der Haltekraft seiner Stärke, mehr geht nicht, welche er innen wirkt in dem Christus, ihn aus den Gestorbenen erweckend und in seine Rechte gesetzt in den aufhimmlischen Bereichen. Diese gewaltige Kraft, die Christus aus den Gestorbenen hervorgebracht hat, diese Dynamis verbunden mit der Energie und der Haltekraft und der Stärke wirkt in den Glaubenden. Und wenn du einer bist, der das glauben kann, Vers 1, 19 und 20, dann sag danke, gell, ich habe es gelernt. Oder gib mir die Möglichkeit, das zu lernen. Hilf mir, das zu verstehen. Ich möchte es ja gerne. Auch das ist möglich. Und von daher werden wir in allem vermögend gemacht, durch das Eingreifen Gottes in unserem Leben, wenn ich denn ihm zu 100% vertraue. Und das will gelernt sein. Ja? Das will gelernt sein. Das kannst du nicht immer von heute auf morgen. Es gab einen in der Bibel, ich denke gerade an Paulus, ja, bei dem hat das geklappt, von jetzt auf gleich, als Jesus ihm begegnet ist. Ja, diesen Vorteil haben wir leider nicht. Leider in Anführungszeichen, weil wir besitzen ja das ganze Wort Gottes. Also muss uns Jesus nicht persönlich erscheinen. Wir haben ihn ständig vor uns. Wenn du deine Bibel fleißig liest, hast du ständig mit dem Wort zu tun. Und er ist das Wort. Christus ist das Wort. Es ist das Wort Gottes in Person. Und von daher haben wir ihn ständig vor Augen, wenn du regelmäßig deine Bibel liest. Und deswegen macht Paulus noch einen interessanten Hinweis an die Galater, Kapitel 2, Vers 20 und erklärt, was das bedeutet für mein irdisches Leben, dafür, dass ich heute hier und jetzt sein muss. Er sagt, dass ich, wenn ich ein Glaubender bin, Galater 2, 20, dann lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis. Was ich aber nun im Fleisch lebe, das ist nichts geistlich Abgehobenes. Mir hat mal einer gesagt, komm wieder runter, gell? Es geht um unser fleischliches Leben. Was ich nun im Fleisch lebe, sagt er hier, lebe ich im Glauben, welchem Glauben, welcher Treue? Dem Glauben des Sohnes Gottes, seiner Treue, der mich liebt und sich selbst für mich daneben gegeben hat. Ach, ist das schön, ja. Alles, was ich im Fleisch lebe, ob es gut oder schlecht ist, lebt er in mir mit. Wenn ich also jetzt was erlebe, was mir nicht gefällt, kann ich trotzdem Danke sagen. Sag Danke, du siehst, was gerade passiert. Ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir, weil ich weiß, als Hausgenosse Gottes lässt du mich nicht fallen. Irgendeine Lösung wirst du finden für das Problem, was ich gerade habe. Wenn es mir zum Beispiel schlecht geht oder es geht mir gut, dann geht es ihm schlecht und ihm gut, weil in meinem Fleisch er lebt, sagt Paulus, Galater 2,20. Und deswegen kann er ja an die Korinther schreiben, Kapitel 4, 7, dass wir diesen Schatz, nämlich dieses Wissen um diese Autarkie, dass wir diesen Schatz jetzt in irdenen Gefäßen oder Geräten haben, nämlich in unserem Leib. Aber er sagt, auf dass das Übermaß der Vermögenskraft Gottes, der Dynamis Gottes oder der Dynamis überhaupt in unserem Leben von Gott ist und nicht aus uns. Also unser Leben wird von ihm gesteuert. Kannst du das glauben? Ja. Wenn du das glauben kannst, wird es dir besser gehen. Wenn du es nicht glauben kannst, dann red mit ihm. Ich habe schon mal gesagt, zu jemandem, der gesagt hat, wie soll ich denn das machen? Ja, ich sage, du musst ganz einfach mal denken, Jesus steht vor dir und dann sag ihm alles, was dich bewegt, gell? Ohne Hemmung. Denk an die Alten, denk an David, gell? Lies mal die Psalmen, wie oft hat er gerufen, siehst du nicht, welches Elend hier ist, wie lange willst du das zulassen, wann greifst du endlich ein? Gell? Wenn ich so mit manchen Gläubigen heute rede, ich komme mal viel rum, gell? Dann denke ich manchmal, die sind alle zu bescheiden, gell? In diesem Sinne, sie vor lauter Respekt wagen sie nicht, mal Gott zu sagen, was ist denn jetzt, gell? Wann machst du denn was? Ja, bitte mach das, gell? Der weiß doch, wie du denkst. Im Inneren denkst du, was für ein Elend hier, gell? Und nach außen sagst du, ja, was weiß ich, gell? Aber sag ihm das doch. Sag doch, guck, was für ein Elend der ist. Wie lange willst du das noch machen? Wo ist die Lösung? Hilf mir dabei, gell? Also wir müssen in unserem irdischen Leben uns davon trennen, dass wir irdisch und geistlich so getrennt sind. Mal bin ich da und mal bin ich hier. Das ist eine Einheit. Deswegen sagt auch Paulus, was ich im Fleisch lebe, lebt der Christus in mir. Mein ganzes Fleischesleben ist auch ein geistliches Leben. Das gehört zusammen, das kann man nicht trennen. Und der Hinweis von Paulus an die Philipper, wo er dann sagt, ich suche ja nicht die Gabe, gell? Weil ihr habt mir viel gegeben, als ich in Korinth war, aber ich suche nicht die Gabe, sondern ich suche die Frucht. Was für eine Frucht sucht er denn? Ja, genau das, was wir heute Morgen hier machen. Wir versuchen, denen, die das noch nicht glauben können, zu helfen, einen Weg zu finden im Gespräch mit Gott, diesen Glauben, dass er ihnen den schenkt. Unser Bestreben ist, dass da Frucht wird aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sichert dir was zu. Bist du jemand, der glauben kann, dass Gott immer recht hat? Dann bin ich 100% sicher, dass er dir auch helfen wird, diesen autarken Gedanken zu verstehen, in dein Leben hineinzunehmen, diese Unabhängigkeit leben zu können oder lernen zu können, weil Paulus hat sie auch gelernt. Und deswegen sind wir geistlich reich. Gell? Was hat er gesagt? Wir besitzen nichts, wir haben nichts, aber besitzen alles. Also, klingt wie ein Widerspruch, gell? Ja, wir sind materiell vielleicht arm, aber wir haben einen riesen Reichtum. Wir wissen, dass Gott für uns sorgt, wir sind Hausgenossen Gottes, er macht uns unabhängig in dieser Welt. Und selbst wenn du ins Gefängnis musst, ich war ja mal da, gell? Die meisten von euch wissen das ja, nicht weil ich silberne Löffel geklaut habe, sondern weil ich wegen meines Glaubens da war. Und ich habe nachher noch eine Erfahrung da, wenn es um die Sonderfälle geht, gell, dann lernst du etwas ganz Wichtiges, nämlich das absolute Vertrauen auf Gott, weil du weißt, er macht keinen Fehler. Auch in meinem Leben nicht macht er keinen Fehler, egal wo ich bin. So, jetzt könnte man meinen, das will ich auch noch erwähnen, wenn Paulus hier so abgehoben redet und sagt, ja, wir haben von euch nichts Materielles begehrt, ich bin euch nicht zur Last gefallen, sagt er den Korinthern. Und an anderer Stelle aber macht er deutlich, und das schreibt er auch den Korinthern noch im zweiten Brief, die Prediger oder Verkünder des Wortes Gottes, die nichts anderes machen als das, die dürfen auch versorgt werden. Gell? Das ist die Aufgabe der Gemeindeversammlung oder der Geschwister um die herum, sich dafür zu kümmern. Wir haben ja auch in unseren Kreisen, in Anführungszeichen, unabhängige, also freie Prediger. Und die leben natürlich von den Spenden der Glaubenden. Völlig klar, das ist nichts Falsches. Auch das hat Paulus betont. Er sagt, ich suche nicht die Gabe, ich suche euch. Aber wer an geistlichen Gemeinschaft hat, der darf auch materiell was dazu beitragen. Das war seine Lehre. Und als er seine Abschiedsrede hielt in Milet, Da hat er dann auch die Ältesten von Ephesus hergeholt und hat dann zu ihnen gesagt, einen ganz wichtigen Satz: Von nicht einem von euch begehrte ich Silber oder Gold oder Bekleidung. Also er hat nie was verlangt. Er hat immer gegeben. Und es gibt ja auch so ein Prinzip, ein biblisches Prinzip, was auch die Philosophie kennt, aber das Biblische ist wichtiger. Jesus hat einmal gesagt, geben ist beglückender als nehmen. Also wenn du viel gibst, auch geistlich, wirst du viel empfangen. Ich habe das ja auch selber erlebt. Die meisten von euch wissen ja, ich war 30 Jahre lang Zeuge Jehovas und habe da auch viele Vorträge gehalten, bin rumgereist und alles gemacht. Und es war alles sehr steril eigentlich. Und als ich in den 80er Jahren mich davon getrennt habe, weil ich die Bibel studiert habe und habe gemerkt, dass das alles nicht so stimmt, wie das da steht, dann hat ganz langsam ein Prozess angefangen, in dem ich gelernt habe, wie es auch hier die Texte alle zeigen, dass es nicht nur darauf ankommt, was du hast, sondern darauf ankommt, was du geistlich weitergibst. Also wenn du geistliche Werte, geistlichen Besitz weitergibst und säst, und wenn du was säst, wächst was, gell? Und ich kenne heute viel, viel mehr Glaubende als in meiner damaligen Zeit. Ich habe viel, viel mehr tolle Erfahrungen gemacht. Ich könnte nicht ins Schwärmen kommen, gell? Also wie viel da gewachsen ist, alleine nur, weil auch ich mir immer gesagt habe, du musst immer austeilen, ja? Immer austeilen. Wenn du austeilst, kommt irgendwann noch was zurück. Gerhard sagt ja manchmal, die Gläubigen sind ein bisschen, wie hast du immer gesagt, undankbar. Gell? Es macht den Anschein sicher, aber ich kann euch versichern, es ist nicht so. Meine Erfahrung ist genau das, was hier steht: die geistliche Autarkie zusammen mit dem Geben lässt das wachsen. Und das ist so groß und so toll, sodass dass du wirklich keinen Mangel hast. Selbst wenn es mal materiell eng ist, hast du keinen Mangel. Und deswegen sagt ja Paulus dem Timotheus, diese Wohlverehrung Gottes ist ein großes Erwerbsmittel. Es ist kein Mittel, um viel Geld zu verdienen. Darum geht es überhaupt nicht. Es ist ein großes Erwerbsmittel. Was erwirbst du denn damit? Und da bin ich bei dem Punkt Sonderfälle, wo ich eingangs schon mal darauf hingewiesen hatte. Was gibt es denn für Sonderfälle? Wo ist denn die Autarkie, wo ist das Erwerbsmittel derjenigen, die scheinbar nicht autark gewesen sind? Die in schlechten Verhältnissen gestorben sind, die gelitten haben, die in Konzentrationslagern umgekommen sind. Oder schau in die Welt, Christenverfolgung. Open Doors ist ja bekannt dafür, dass wir das immer fleißig auflisten. Wo ist die Autarkie in den Arbeitslagern gewesen? Sibirien. Ich kann selber glauben, persönlich, die da waren. Wo ist die Autarkie in den Kriegen, in den Verfolgungen der Christen heute und zu aller Zeit? Wie autark sind die Glaubenden in diesen Verhältnissen? Wenn du das Thema bisher verfolgt hast, kannst du dir jetzt diese Frage stellen: Wie ist das, wenn jemand in solchen Umständen ist? Ist er dann immer noch autark? Und hier spielt auch meine persönliche Erfahrung, ich war ja im kommunistischen Gefängnis, eine Rolle, weil ich, ja manche sagen ja, du kannst gut reden, gell, so theoretisieren über schlechte Verhältnisse. Die meisten von euch wissen das ja, mir ist schon schlecht genug gegangen, auch in Gefangenschaft, um darüber reden zu können. Die Autarkie, zum Beispiel sind in so einer Baracke im KZ damals, sind, was weiß ich, 100 Gefangene oder noch mehr, und da gab es noch ein Stück Brot, gell? Ein Stück Brot. Und jetzt schlagen die sich alle um das Stück Brot. Muss ich als autarker Christ das mitmachen? Nee. Ich kann mich ganz still in die Ecke setzen und kann zu meinem Herrn sagen, lass dir das Brot, ich bin bereit, gell, für die Hinauflösung. Ich habe die Autarkie, mein Leben jetzt ganz in die Hand des Herrn zu geben und zu sagen, wenn es das war, danke, dann bin ich am Ziel. Das verstehe ich unter wirklicher Autarkie, Unabhängigkeit. Ich muss mich nicht um das letzte Stück Brot schlagen. Das habe ich nicht nötig. Das überlasse ich gerne den anderen. Aber das musst du lernen. Das musst du lernen durch eigene Erfahrung. Und ich kann euch auch sagen, aus der Zeit meines Gefängnisaufenthaltes, ich habe zeitweise buchstäblich von Wasser und Brot leben müssen. Auch in Dunkelarrest und Ähnlichem. Aber der Glaube, die innere Einstellung dazu, macht dich unabhängig, egal was da rundherum passiert. Und das ist das, was ich auch gerne weitergebe. Mach niemals einen Kompromiss. Niemals Kompromisse machen. Alle, die jemals Kompromisse gemacht haben, auch solche kenne ich, hatten nur Nachteile. Es ging immer schlechter aus für sie. Das ist sogar in der Welt üblich. Ich habe mich früher auch viel mit Spionage-Dingen beschäftigt, also als Hobby. Ganz früher. Und dann lernst du auch in diesen Kreisen, lernst du, wenn jemand Kompromisse macht, hat er verloren. Gell? Wenn du umgebracht werden sollst, und vorher wollen sie noch was wissen, die bringen dich sowieso um. Gell? Also musst du auch nichts mehr verraten. Ich weiß, dass das schwierig sein mag, je nach Umständen. Aber meine Erfahrung ist, Kompromisslosigkeit bringt dich weiter. Nichts anderes. Sobald du Kompromisse machst, hast du verloren. Also wissen wir, ich wiederhole mich, der Herr sorgt für mich, mein Bürgerrecht ist in den Himmeln. Wenn ich glauben kann, dass das so ist, dann besteht meine Autarkie unter den geschilderten Umständen darin, dass ich sogar mein Leben aufgebe in dem Moment, wo das notwendig ist. Also die geschenkte Autarkie versetzt sich in die Lage, entgegen des Empfindens der Ungläubigen über den Dingen zu stehen. Und ich denke, dafür ist es wert, geistlich zu kämpfen oder den Herrn zu bitten, hilf mir, diese Autarkie zu besitzen. Für mich ist also wirkliche Autarkie das, was über das seelische Verständnis des Menschen weit hinausragt. Die materiell Armen sind auch autark. Die kriegen meistens von denen geholfen, die nicht arm sind. Ja. Und jetzt möchte ich auch mal mit so einem Fehldenken ein wenig aufräumen. Wir hatten ja mal vor einigen Jahren auch über Krisenvorsorge gesprochen. Da gibt es immer wieder auch Geschwister, die dann sagen, ja, der Herr sorgt für mich, gell? Ich muss gar nichts machen, der Herr sorgt für mich. Ja, das macht er. Durch die vorgesorgt haben zum Beispiel. Und wir sind heute hier 25, 30 Leute, gell? 10 haben vorgesorgt und 15 nicht. Was machen die 15? Die kriegen geholfen von den 10. Gell? Der Herr hilft, natürlich hilft er, weil er ein paar gesetzt hat, die vorgesorgt haben. Deswegen kann er helfen. Es gibt ja die schöne Anekdote, die erzähle ich ganz gern. Wir haben ja heute ein paar Gäste unter uns, die habt ihr vielleicht noch nicht gehört. Die Anekdote von der großen Flut in Hamburg in den 60er Jahren. Und da war auch so ein ganz Gläubiger, der stand im ersten Stock an seinem Fenster und da ging das Wasser bis zum Fensterbrett und da kam ein Rettungsboot und hat gesagt, hier komm, fahr mit. Und nein, der Herr hilft mir, hat er gesagt. Gut. Ja, dann als das nächste Mal das Rettungsboot kam, da stand er auf dem Dach, gell, ging das Wasser bis zum Dach. Und da sagt er, nicht, der Herr hilft mir, ich fahre nicht mit euch mit. Dann ist er ertrunken, gell? Und dann kommt er in den Himmel und dann sagt er zu Jesus, Mensch, warum hast du mir nicht geholfen? Gell? Ja, sagt Jesus, ich habe dir zweimal Hilfe geschickt, du wolltest ja nicht. Gell? Also verstehst du, wir müssen auch mal die Hilfe annehmen, die wir angeboten bekommen, auch wenn sie vielleicht aus einer Ecke kommt, die uns gar nicht so angenehm ist. Und wenn es um Krisenvorsorge geht, ist ja immer mein Hinweis, auch schon seit einigen Jahren, nimm mal an, was zum Beispiel auf Zypern schon passiert ist, dass die Banken mal übers Wochenende zumachen und die nächste Woche gar nicht mehr aufgehen. Jetzt wollte ich am Montag Geld holen. Tja, da war wohl nichts. Könnte passieren, ja. Es kann auch sein, dass die Banken mal 4 Wochen dicht machen, warum auch immer. Es gibt genug Krisen. Gell? Hast du so viel Bargeld daheim, dass du mal die 4 Wochen überbrücken kannst? Wäre eine Vorsorge. Oder kennst du einen, der das macht? Gell? Der kann dir dann helfen, weil der Herr ja hilft. Gell? Also wir dürfen nicht in den Krisenmodus verfallen, der Herr macht alles, sondern ich dürfe ein wenig mithelfen. Und wenn ich es zumindest damit tue, dass ich sage, meine Familie, die ist da sehr nachlässig mit, ich will mal ein bisschen vorsorgen, damit, wenn es wirklich drauf ankommt, ich denen helfen kann. Ich hoffe ja, dass das nie passiert. Gell? Aber die Autarkie der Glaubenden, die ist allumfassend und dir wird mit Sicherheit geholfen, entbindet dich aber nicht von einer gewissen Verantwortung für dein eigenes Leben. Du gehst auch zum Zahnarzt und zum Doktor, wenn es nötig ist. Gell? Obwohl der Doktor vertreibt ja nur die Zeit, bis du wieder gesund bist. Das ist eine andere Sache. Also die persönliche Vorsorge hängt nicht davon ab, dass ich sage, ich bin jetzt autark, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das will ich damit nicht vermitteln. Sondern es geht um einen Glaubensstand, der mir hilft, auch in ungewollten Umständen, die mich treffen, meine geistliche Freiheit zu behalten und mich nicht versklaven zu lassen in irgendwelchen Umständen. So, und damit komme ich zum Schluss. Und wir haben noch einen Vers, den ich euch noch mitgeben möchte. Das ist einer meiner Lieblingsverse, Philipper 4, Vers 19, dann ein Stück weiter innen von dem, was wir heute gelesen haben. Da sagt doch Paulus, mein Gott aber wird all euren Bedarf vervollständigen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und das glaube ich, gell? Christus in uns, die Erwartung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Also, was haben wir heute Morgen gelernt? Ich fasse zusammen. Was ist Autarkie? Autarkie ist Unabhängigkeit von Menschen in Abhängigkeit von Gott. Wie weit reicht diese Autarkie bei dem Glaubenden? Ja, sein ganzes Leben, gell? Bestenfalls noch, wenn er sein Leben aufgeben muss, weil die Umstände es erfordern. Wie wirkt sich diese Autarkie in ausweglosen Situationen aus? Da kann ich loslassen, gell? Kann ich sagen, jetzt nehme ich weg aus dieser Welt, wenn es denn sein muss. Und welche Grundlage schenkt Gott für diese Einstellung? Er macht uns innerlich vermögend. Ich vermag, das zu glauben und zu leben, weil er mir dazu hilft. Wenn du das noch nicht kannst, red mit ihm. Sag ihm, ich hätte das gerne. Und ich bin sicher, er wird das geben. Amen.